Aber damit sind wir eigentlich jetzt schon bei meiner vierten und vorletzten Frage, aber das zieht sich noch ein bisschen, nämlich wie denn nun die Zukunft in die Gegenwart kommt. Wir haben ja diese drei Methoden gehabt. Ich möchte noch einen anderen Aspekt hineinbringen. Dieser Wahrscheinlichkeitszukunft, der Möglichkeitszukunft, der Schrumpfzukunft, um mal diese Wörter zu benutzen, gemeinsam ist denen allen, dass dadurch Zukünfte gewärtig werden, gegenwärtig, präsent. Die machen alle dasselbe. Die Zukunft kommt zu uns. Dann ist sie schon wieder weg. Aber immerhin, sie kommt zu uns. Und dasselbe passiert, wenn wir Science-Fiction schreiben, wenn wir Szenarien entwickeln, wenn wir einfach erzählen, wenn wir Visionen oder Utopien entwerfen, wenn wir Hoffnungen haben, Befürchtungen, Angst, wenn wir planen, träumen, wünschen. All das ist ein Zurückbringen oder ein Herbringen von Zukunft in die Gegenwart. Und ich will zwei davon herausgreifen, nämlich Imagination und Kalkulation. Zukünfte werden ja fantasiert. Sie werden auch erhofft und vorgestellt, imaginiert eben. Sie werden auch trainiert und gespielt. Ein Beispiel sind die einst von der Firma Rent, der Urmutter aller militärischen Thinktanks, in frühen 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erfundenen Szenarien. Die gab es vorher nicht. Als wissenschaftliche Methode kann sich das Rent auf den Zettel schreiben. Und diese Szenarien haben ja mit Bildern und Geschichten und Storyboards und so weiter solche Zukunftswelten und die Wege dorthin irgendwie entwickelt. Das Mantra, was diesen Szenarien zugrunde liegt, ist meistens sehr einfach. Es ist ein Als-ob-Mantra. Wir tun mal so, als ob Roboter und Drohnen in den Städten Kriege führen. Ja. Oder als ob die Durchschnittstemperaturen um 4 Grad gestiegen sind oder als ob der nukleare Winter wegen eines Atomkrieges über uns hereingebrochen ist oder ob keine Kinder mehr gezeugt werden. Wir tun einfach so, als ob. Man fingiert also womöglich kommende Erfahrungen. Und das hat den großen Vorteil, dass es sehr eindrücklich ist. Diese Szenarien und Erzählungen haben oft eine sehr viel größere Wirkung als die Zahlenwelt der Trendkalkulation, die sich so seit der Mitte des letzten Jahrhunderts vor allem angefangen hat auszubreiten und die auch alle hier das kennen. Das Buzzword für diese Trendanalysen ist eben das Wort Trend. Es wird was vorangeschrieben, weitergeschrieben, fortgeschrieben. Wie ist es, wenn wir so weitermachen wie bisher? Oder wäre es nicht besser, doch ganz anders etwas zu machen und so? Das ist aber immer sehr einfach. Es sind nebenbei fast immer nur drei Varianten. Gut, gleich, schlecht. Oder sowas Ähnliches, ja. Also ich spotte nicht. Das ist wirklich so. Es werden für Hunderttausende von Euros, Forschungsprojekte der EU ausgeschrieben, wo dann Szenarien so gemacht werden. Die Welt wird besser, sie bleibt so, sie wird schlechter. Ja, Gott im Himmel. Das ist ein Differenzierungsvermögen der Wissenschaft, beeindruckend ist. Aber diese Trendanalysen sind etwas, was sich sehr weit ausgebreitet hat. Es sind Kalkulationen. Man operiert also mit Zahlen vor allem. Auch dafür will ich ein Beispiel nennen, für dieses Vorausberechnen. Die NSA, die von uns allen so liebgewonnene NSA, weil sie unseren Tag immer wieder mit Neuigkeiten füllt, hat ein Profiling eines Mitglieds des ZK der KP Chinas gemacht. Ja. Zitat. Dabei werden sogenannte Inferenzen, also Abhängigkeiten auf der Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeitsberechnung ermittelt. Dafür nutzten die NSA-Statistiker im Jahr 2011 einen Höchstleistungsrechner, der, und jetzt werden wir alle beeindruckt sein, 16 Billiarden Gleitkomma-Operationen je Sekunde schafft und ein System von 18 Millionen linearer Gleichungen für das Risikoprofil eines Politikers und dessen Verhaltensprognose berechnet. So ein absolut hingerissener Artikel in der FAZ vom 31.12.2013, der ganz begeistert davon war, dass man nun, ja, wie soll ich sagen, Zielgrößen oder so eine Zielgruppe also auf einen Schlag ausrechnen kann mittels 16 Milliarden Gleitkomma-Operationen je Sekunde. Es gibt eine Unzahl, nicht von diesen wunderbaren Big Data, das wird ja immer großartiger werden. Ich bin ein großer Freund von Big Data, die haben tatsächlich einen großen Sinn, aber hier sind sie extrem sinnlos. Also von Roadmaps und Trendanalysen und Weißbüchern und so weiter. Und diese ganzen Rechnungen, die nehmen meistens Dinge in Blick, die sozusagen Hardcore-Sachen sind, die quantifizierbar sind. Das wissen Sie natürlich auch, aber Sie glauben, Sie sind dadurch sehr überzeugend. Also Demografie, ja, oh, ein Königsweg geradezu. Öl, Rohstoffe, Humankapital, Klimatrends, Landverbrauch, also Knappheiten aller Art. Alles, was knapp ist, ist großartig geeignet für Trendanalysen. Das Ganze fasst man dann, das ist der Sinn der Sache jetzt, in Szenarien zusammen. Man setzt es dann, das ist sehr wichtig, in Wert. Man verleiht ihm einen ökonomischen Wert. Am Ende muss immer ein ökonomischer Wert stehen, dieser Szenarien. Und dann kommt man an, nämlich bei den Spekulationen der Finanzindustrie, bei Machtprojektionen des Militärs, bei Katastrophenmodellen der Versicherungswirtschaft oder bei Investitionskalkülen auf dem Elektromobilmarkt oder irgendwie sowas Ähnliches der Autoindustrie. Kurz und gut, man schafft Gefühle der Dringlichkeit und hat mal wieder eine Aussage über die Präsenz von Zukunft gemacht. Mich interessiert also kurz gesagt, das haben Sie jetzt gemerkt, nicht, was gegenwärtige Zukünfte oder Utopien sind, dafür gibt es unglaublich viel Literatur, da will ich gar nicht konkurrieren, sondern mich interessiert, was eigentlich mit solchen Zukünften passiert, die in unsere Gegenwart geholt werden, also gegenwärtige Zukünfte sind. Und was man mit ihnen eben macht. Zukünfte werden erstens gefasst, indem ich sie benenne, übersprechen, indem ich sie deute und indem das hier und jetzt geschieht, werden sie vergegenwärtigt, sie werden also zu Gegenwartszukünften. Der Niklas Luhmann, der Soziologe, hat zwischen den künftigen Gegenwarten, also das, was irgendwann in der Zukunft eine Gegenwart sein wird, wirklich für den, der in der oder die, die in der Zukunft dann ist, das ist eine künftige Gegenwart von heute aus gesehen. Ja? Er unterscheidet das von der gegenwärtigen Zukunft, die noch nicht aktuell ist, die noch nicht eingetreten ist. Die gegenwärtige Zukunft ist eine Zukunft, die wir uns von der Zukunft machen. Ja? Okay. Ein Zusammenfall dieser gegenwärtigen Zukunft, die wir uns machen, und der künftigen Gegenwart, die irgendwann mal sein wird, ist völlig unbestimmt. Es kann sein, sage ich ganz vorsichtig, aber wer glaubt schon daran? Aber das Interessante und das Wichtige ist, es ist genau diese Präsenz im Gegenwärtigen von etwas, was nicht geschehen ist und womöglich niemals geschehen wird. Diese Präsenz im Gegenwärtigen, die solche das ist es, also die Gegenwartszukünfte, das ist es, was zu einem Objekt von Entscheidung und von Handlung oder Handlungsunterlassung führen kann. Es gibt also einen Dreischritt, ja? Ich benenne etwas, ich mache es präsent und dann kann ich mich dazu verhalten. Man könnte das eben Zukunft machen, Futuring nennen. Du kommst nachher nochmal auf dieses Buch, wofür ich hier Reklame machen muss. Und okay. Das heißt, man zieht dann Zukünfte so weit heran, dass man sagen kann, das sind jetzt Gegenwartszukünfte. Und jetzt möchte ich zu diesem letzten Punkt noch etwas sagen, wie man sich dann zu diesen Gegenwartszukünften, die so zustande gekommen sind, wie man sich zu ihnen dann verhält. Und das wird jetzt nun relativ massiv und ist überhaupt nicht mehr abstrakt, wie ich gerade geworden bin. Ich möchte 5 von solchen Projekten nennen, die sich beziehen auf solche Gegenwartszukünfte. Das heißt, auf Zukünfte, die man gegenwärtig konstruiert und von denen man annimmt, dass sie irgendwann einmal eine künftige Gegenwart sein werden. Das erste ist die Vorsorge. Die Vorsorge. Der vorsichtige, zukunftsfähige Mensch betreibt Daseinsvorsorge, um Entwicklungen zu beeinflussen, bevor sie unumkehrbar werden. Davon haben wir vorher schon gesprochen. Krankheits- oder Altersvorsorge sind solche Instrumentarien. Das ist das klassische Feld der Daseinsvorsorge, Versicherungen und der Sozialstaat. Aber nebenbei auch die Finanzialisierung der Natur, also Emissionshandel etc. sind genau solche Instrumentarien dafür. Beispiele für so etwas haben wir nach 9/11 gesehen, als auf der ganzen Welt neue urbane Sicherheitsarchitekturen entstanden sind. Es hat sich auch die Brandschutzpolitik vollkommen geändert. Und was man gemacht hat, war eben eine Vorsorge gegen solche Situationen, wie sie damals in New York eingetreten sind. Und das spielt auch natürlich in dem, was 9/11 dann hervorgebracht hat, nämlich den Krieg gegen den Terror in einer bisher ungekannten Weise, natürlich eine Rolle. Man versucht, einen Kontext so herzustellen, dass in ihm keine Terroristen blühen und gedeihen können, indem man die Gesellschaft irgendwie verändert oder überwacht oder sonst irgendwas. Das ist Vorsorge, in diesem Fall beim Terror. Aber ich bin jetzt schon bei diesem militärischen Thema und das ist das Zweite. Nach der Vorsorge kommt die Vorbeugung. Das ist ja das, was wir aus den Zeiten der Bush-Administration am Anfang des letzten Jahrzehnts wieder so richtig kennengelernt und überhaupt nicht schätzen gelernt haben, nämlich die Doktrin der Prevention, oder der Preemption, des aktiven Verhindern. Es ist ein bisschen kompliziert, die beiden Sachen voneinander zu unterscheiden. Ich will das gleich versuchen. Der Gedanke dieses Vorbeugens, ist auch eine Intervention sozusagen in die Gegenwartszukunft. Der Gedanke dieses Vorbeugens ist, man versucht, einer terroristischen Aktivitäten in sie so zu intervenieren, dass man verhindert, dass sie sich ausprägen. Also in statu nascendi, wenn sie gerade sich entwickeln, dann wird interveniert. Man sieht sie also. Man weiß, sie kommen irgendwie. Es wird ganz gefährlich in Zukunft, also muss ich intervenieren. Präventionskriege. Der Reaktor ist halb gebaut, weiter darf es nicht gehen. Zack, er wird angegriffen, ist er passiert. Und solche Beispiele gibt es geradezu täglich. Diese Politik der Prävention ist immer alltäglicher geworden. Sicherheitsverwahrung. Man verhaftet verdächtige Migranten, abweichende Personen. Man überwacht Orte und Bewegungen, erhebt Transaktionsdaten. Man muss nicht wissen, ob ein Handy einen Besitzer hat. Es ist nicht nötig. Es reicht aus, um zu intervenieren im Zweifelsfall mit einer dieser modernen Drohnen. Das hat der ehemalige CIA-Chef jüngst in einem Interview gesagt. Diese Feinheit mit den Metadaten und den Handys. Ja. Es geht aber noch weiter. Es geht nicht nur um die Vorbeugung, sondern auch, das wäre das Dritte jetzt, um die Präemption. Das ist nämlich etwas, was man am leichtesten erklären kann, wenn man an den Film Minority Report nach dem Science-Fiction-Buch von Philip Dick erinnert. Manche hier haben vielleicht diesen Film gesehen. Da geht es nämlich darum, in diesem Film und bei dieser Methode zu handeln, bevor überhaupt solche Anfänge von etwas Zukünftigen sichtbar werden, ermittelbar werden, vorhanden sind womöglich. Sie sind gar nicht da. Und die totalitären Implikationen dieser Praxis, die findet man auch schon in dem Buch von dem Dick sehr gut ausgebreitet, auch in dem Film, in diesem großartigen Film, mit diesem unglaublich schlechten Schauspieler, aber ein großartiger Film. Und das ist Präemption, das ist eine Verfahrensweise, sozusagen völlig entgrenzt in Zukunft zu intervenieren. Dann kommt ein vierter und noch ein fünfter Punkt zu diesen großen gesellschaftlichen Praxen, mit denen auf Zukunft hin operiert wird, von der Vorsorge über das Vorbeugen, jetzt über die Präemption, jetzt kommt die Vorbereitung, nämlich wenn diese ersten Methoden der Prävention, der Präemption scheitern. Wenn also eine Zukunft eingetreten ist, obwohl ich mich so bemüht habe, dass es nicht passiert, dann ist das technische Hilfswerk da und der Zivilschutz und der Katastrophenschutz und der räumt die Folgen beiseite. Während also die ersten genannten aktiv das Eintreten einer Zukunft verhindern wollen und sollen, geht es bei der Vorbereitung, viel besser ist das englische Wort Preparedness. Ja, man muss präpariert sein. Es geht darum, sich auf die von vornherein auf Folgen und Wirkungen des Eintritts einer Zukunft und ihrer Ereignisse einzustellen. Das heißt, das ist die Katastrophe und die Folgenbearbeitung des Schlimmsten. Das kommt natürlich nach einer gewissen Zeit gleich, das Schlimmste. Und dann kommt noch eine ganz besonders moderne Form der Intervention in die Zukunft. Ich habe also jetzt die Vorsorge, das Vorbeugen, das aktive Verhindern und das Präparieren, die Vorbereitung. Das alles ist irgendwie defensiv. Denn es geht sozusagen darum, Gefahren und Unsicherheiten zu verhindern. Es ist ein vorsichtiges Subjekt, ein ängstliches Subjekt, das versucht, Risiken zu vermeiden. Jetzt gibt es aber etwas, was Resilienz heißt. Resilienz. Das ist ein Habitus, eine Verhaltensweise. Resilienz ist etwas, was uns auszeichnet, wir sind also stressfrei, ja. Wir sind positiv gestimmt, wir sind belastbar, wir sind stabil, wir sind widerstandsfähig. Wir sind sozusagen optimierte und optimistische Manager der Unsicherheit. Wir werden mit allem fertig. Wir sind wahnsinnig flexibel. Zukunft ist eine Chance. und eine Herausforderung. Es ist ein Risiko, auch sicher, kann auch Probleme geben, aber wir werden damit fertig. Also kurz gesagt, Risiken soll man nicht bloß vermeiden, verringern, beseitigen oder nachsorgen, sondern man soll sie offensiv nutzen. Das klingt so neoliberal, wie es auch ist. Aber es ist nicht komisch. Denn die Armeen dieser Welt machen Resilienztrainings millionenfach und die lernen das. Wie bleibe ich optimistisch, egal wie kompliziert es im Laufe des Tages noch werden kann, aber ich gehe da hinein. Das ist eine sehr erfolgreiche Intervention, die sich hier breit macht. Und sie ist nicht begrenzt auf das Militär, sie gibt es natürlich auch in der Wirtschaft und in ganzen anderen Bereichen. Ich komme mehr oder weniger zum Ende, nicht mehr weniger. Ich wollte also hier nicht argumentieren, was die Utopie im Kapitalismus oder gegen den Kapitalismus sein kann und was seine Zukunft ist, um Himmels Willen. Mich hat interessiert, was Menschen machen, wenn sie sich zur Zukunft verhalten in dieser Gesellschaft. Denn wer, wie ich, relativ vergeblich den Kapitalismus kritisieren, reformieren und endlich radikal loswerden möchte, muss sich damit auseinandersetzen, dass diese eine Zukunftsgesellschaft ist. Auf der Linken ist das eher peinlich, wenn man den Kapitalismus als Zukunftsgesellschaft bezeichnet, weil die Linke hat ja immer gesagt, nein, der ist so grauenhaft, ich will ihn loswerden, ich muss ihn loswerden. Und sie hat 1000 Gründe und über diese Gründe redet sie immer. Aber dummerweise haben es die Alternativen bisher nicht geschafft, in ihre eigene Operations- und Herangehensweise die Zukunft so einzubauen, dass sie so bestandsfähig wurde, dass es quasi einen Kipppunkt gab und der Kapitalismus war dann in der Defensive. Hier wissen alle, und deswegen spare ich mir jetzt diesen Abschnitt, dass vor allem seit dem Ende des vorletzten Jahrhunderts es eine strategische Politik in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften gibt, die darauf spezialisiert ist, die einzelnen Politikfelder, die es gibt, in dieser Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und die diese großen gesellschaftlichen Praxen bearbeitet, die ich gerade genannt habe, diese paar Felder, Vorsorge etc. etc. Das sind Beratungsfirmen, das sind vor allem Banken und die gesellschaftspolitischen Abteilungen in Kongressen, in Konzernen. Ist hier hinzugekommen die Ökologieindustrie, die ausgesprochen zukunftsorientiert ist. Sie hat die Zukunftsmärkte par excellence. Es ist die Wohlfahrtsökonomie, die solche strategischen Politiken betreibt. Und sie alle arbeiten also an der Aussicht des Kapitalismus in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts und an den Aussichten auf eine Ausweitung seiner Vermehrungszeiten. Und von daher denke ich, ist es sehr sinnvoll, eines am Ende in Erinnerung zu rufen. Die Probleme, deren Bearbeitung die hier von mir genannten Methoden und große Felder gesellschaftlicher Praxis. Also die Probleme, deren Bearbeitung diese Methoden und diese Praxen gewährleisten sollen. Das sind Probleme, die das Funktionieren eben genau dieser Gesellschaft und ihrer Wirtschaftsweise hervorgebracht hat. Es sind selbstgemachte Probleme und sie bringt sie ständig neu hervor. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich nicht nur eine andere Zeit und eine andere Zukunft, sondern gleich auch eine andere Gesellschaft vorzustellen, und zwar eine, die uns vor andere und freundlichere Probleme stellen würde. Und wir sollten diese Gesellschaft dann auch gleich machen, denn, um mit einem Zitat von Günther Anders zu enden, die Zukunft kommt nicht mehr, wir verstehen sie nicht mehr als kommende, wir machen sie. Und zwar machen wir sie ebenso, dass sie ihre eigene Alternative, die Möglichkeit ihres Abbruchs, die mögliche Zukunftslosigkeit in sich enthält. Auch wenn dieser Abbruch nicht morgen schon eintritt, durch dasjenige, was wir heute tun, kann er übermorgen eintreten oder in der Generation unserer Urenkel oder im siebten Geschlecht. Da die Effekte dessen, was wir heute tun, bleiben, erreichen wir also heute schon diese, unsere Zukunft, womit gesagt ist, dass sie im pragmatischen Sinne bereits gegenwärtig ist. So gegenwärtig wie etwa ein Feind gegenwärtig ist, wenn er, obwohl im äußerlichen Sinne abwesend, bereits in der Reichweite unserer Waffe ist, also von uns getroffen werden kann. Wir haben also Macht über eine Zeit, die wir als Zukunft gewöhnlich nicht in Betracht ziehen und nicht in Betracht ziehen können. Unsere Tat leistet mehr als unsere Auffassung. Wir werfen weiter, als wir Kurzsichtige sehen können. Danke.